Wer in Deutschland unterwegs ist, egal ob Großstadt oder tiefste Provinz, trifft nicht selten auf eine lachende gelbe Sonne. Sie prangt an Autobahnraststätten, in Einkaufsstraßen und über den Eingängen von Gebäuden, die mal Spielothek, mal Casino oder auch oft einfach nur noch Merkur heißen. Es ist ein Symbol, das durchaus polarisiert. Denn hinter dem Logo steht das Spielautomatenunternehmen Merkur. Eine Familienfirma, die mit ihren rund 15.000 Mitarbeitern und fast 2,8 Milliarden Euro Umsatz sinnbildlich für den Aufstieg deutscher Familienunternehmen in der Nachkriegsgeschichte steht. In Europa gibt es kaum größere Firmen in Sachen Glücksspiel. Doch was sich auf den ersten Blick wie eine Erfolgsgeschichte anhört, kommt auch mit einigem Gegenwind daher. Denn die Sonne steht sinnbildlich für eine Branche, die mit der Hoffnung der Menschen spielt und damit die gesellschaftliche Debatte über Spielsucht und Lobbyismus befeuert. In dieser Folge blicken wir hinter die Kulissen der Merkur Group, die einigen vielleicht noch als Gauselmann-Gruppe bekannt ist. Und damit auch auf die Geschichte von Gründer Paul Gauselmann, die ein wenig einer vom Tellerwäscher zum Millionär-Story ähnelt. Oder in diesem Fall vom Fernmeldergevisor zum Automatenkönig. Und damit viel Spaß bei Folge 80 von Unternehmen dieser Welt. Merkur Group, wie aus 17 Musikboxen ein globales Glücksspielimperium wurde. Die Geschichte der Merkur Group beginnt im Sommer 1934. Hier wird Paul Gauselmann in eine Welt hineingeboren, die vor dem Zweiten Weltkrieg steht. Damit ist seine Kindheit geprägt von den Entbehrungen des Krieges und der harten Zeit des Wiederaufbaus. Doch schon früh zeigt sich ein Talent, das später das Fundament seines Erfolgs bilden sollte. Denn Gauselmann besitzt ein großes mathematisches Verständnis und eine Faszination für alles Technische. Und während Deutschland in Trümmern liegt, lernt der junge Paul, wie man Dinge repariert, wie Mechanik funktioniert und wie man aus wenig viel macht. Im Alter von 17 Jahren absolviert er dann eine Ausbildung zum Fernmeldegevisor. Ein Beruf, der damals hochmodern ist und tiefes Wissen über Signalübertragung und Elektrotechnik erfordert. Doch Paul Gauselmann ist kein Mann für den reinen 9-to-5-Job. Er ist ein Macher, wie er später selbst sagt. Bereits mit 20 Jahren heiratet er seine erste Frau Elisabeth. Und weil er zu diesem Zeitpunkt, nach damaligem Recht, noch nicht volljährig ist, muss er diese Eheschließung sogar vor Gericht erkämpfen. Ein früher Beweis für seine Hartnäckigkeit. Doch damit nicht genug. Mit 21 Jahren ist er bereits zweifacher Vater und trägt eine Verantwortung, die andere in diesem Alter kaum erahnen können. Um seine Familie zu ernähren, arbeitet er bei der Firma Harting in Espelkamp. Eine Firma, die heute selbst ein großes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik ist. Dort konstruiert er elektronische Musik- und Zigarettenautomaten. Und durch seine Passion zum Technischen und dem großen Arbeitswillen steigt er schnell zum Abteilungsleiter der Entwicklungsabteilung auf. Kurz gesagt, es läuft im Leben von Paul Gauselmann. Aber der wahre Wendepunkt sollte noch kommen. Und zwar im Frühjahr 1957. Denn obwohl Gauselmann Vollzeit bei Harting und damit oft mehr als 48 Stunden die Woche arbeitet, widmet er sich am Wochenende zusätzlich noch seinem Hobby. Aber was heißt das? Nun, der 23-Jährige macht sich nebenberuflich als Automatenaufsteller selbstständig. Sein gesamtes Inventar besteht zunächst aus 17 gebrauchten Musikboxen der Firma Bergmann, die er in Kneipen platziert. Eigenkapital? Fehlanzeige. Stattdessen nutzt er 2000 D-Mark Erspartes und 100.000 D-Mark an quergeschriebenen Wechseln. Das ist im Grunde genommen ein Versprechen auf zukünftige Zahlungen mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Ein enormes Risiko für einen jungen Familienvater. Aber der Plan geht auf. Denn was Gauselmann von Anfang an von anderen Aufstellern unterscheidet, ist sein technischer Blick. Er ist nicht nur der Mann, der die Boxen in die Kneipen bringt, er will sie verbessern. Ganz passend dazu gelingt ihm 1956, also bereits kurz vor seiner offiziellen Gründung, sein erster Geniestreich. Er erfindet eine Fernwahlbox für deutsche Musikboxen. Zum besseren Verständnis ein wenig Kontext. Damals konnte man die Lieder in den Musikboxen meist nur direkt am Gerät auswählen. Jedoch gab es in den USA bereits Boxen, die man vom Tisch aus bedienen konnte. Gauselmann adaptiert dieses Konzept mit einer Wählscheibe mit Geldeinschub für den deutschen Markt. Es ist sein erstes Patent. Über 300 weitere sollten im Laufe seines Lebens folgen. Dieser Erfindergeist steht sinnbildlich für das Leitmotiv der späteren Firma, die Wünsche der Kunden zu erfüllen, wenn diese oft noch nicht selbst wissen, was sie brauchen. Und das Geschäft mit den Automaten funktioniert so gut, dass kurze Zeit später auch Pauls Brüder Willi und Eugen unterstützen. Die Firma firmiert fortan als Gebrüder Gauselmann GmbH. Paul bleibt in diesem Konstrukt der technische Kopf und mehr noch, er gibt die Strategie vor. 7 Jahre nach dem Start seines Hobbys beschäftigt das kleine Unternehmen bereits 15 Mitarbeiter und hat 300 Automaten in Gaststätten platziert. Für Paul ist das die Bestätigung, dass sein Geschäftsmodell funktioniert, sodass er 1964 kündigt und sich vollends selbstständig macht. Doch während es so scheint, dass alles wie am Schnürchen läuft, schlägt das Leben 1965 grausam zu. Paul Gauselmanns Frau Elisabeth stirbt unerwartet und er steht plötzlich als alleinerziehender Vater von mittlerweile 3 Söhnen da. In dieser Zeit zeigt sich die familiäre Beständigkeit, die das Unternehmen bis heute prägt. Paul Gauselmann findet Unterstützung bei seinen Eltern und trifft 1967 auf Karin Gauselmann, die er noch im selben Jahr heiratet. Karin wird nicht nur die neue Mutter für seine Kinder und bringt 1969 den 4. Sohn zur Welt, sie wird auch seine engste Vertraute und Beraterin im Unternehmen. Bis heute betont Paul Gauselmann, dass er ohne seine Frau Karin niemals so weit gekommen wäre. Die 70er Jahre sollten für die Automatenbranche und damit die noch junge Gauselmann-Gruppe eine wilde Zeit werden. Denn während Spielautomaten zu Beginn meist in verrauchten Hinterzimmern von Kneipen stehen, sollten es nur wenige Jahre später eigene Räumlichkeiten nur für eben solche Automaten geben. Doch der Reihe nach. Das Image von Spielautomaten ist zur damaligen Zeit, gelinde gesagt, ausbaufähig. Spieler werden oft verpönt und belächelt. Aber einer erkennt, dass hier mehr Potenzial schlummert, wenn man das Umfeld verändert. Paul Gauselmann. Und so eröffnet er 1974 im niedersächsischen Delmenhorst die Casino Merkur Spielothek. Und das ist eine echte Zäsur. Denn Gauselmann konzipiert diesen Ort nach den Standards eines 4-Sterne-Hotels. Teppichböden, helles Licht, freundliches Personal, bester Service. Die Gauselmann-Gruppe will weg vom Schmuddel-Image. Anfangs lacht die Branche über eben jenen Plan. Wer geht schon zum Spielen in eine Art Hotel? Doch der Erfolg gibt ihm recht. Die Menschen strömen in die Spielotheken, weil sie sich dort sicher und wertgeschätzt fühlen. Es ist der Beginn einer Kette, die heute an die 800 Standorte in ganz Europa umfasst. Doch Gauselmann hat ein Problem. Er ist als Aufsteller abhängig von den Herstellern der Geräte. Und nachdem er einen dieser Hersteller Anfang der 70er Jahre kritisiert und dieser daraufhin die Gauselmann-Gruppe mit einem Lieferboykott belegt, fehlen Spieleautomaten für die Expansion. Gauselmann fährt daraufhin nach Berlin, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Das gelingt, doch schon auf dem Rückweg schwört sich der Tüftler, dass er sowas nie wieder machen möchte. Kurz darauf gründet er die ADP Gauselmann GmbH, wobei ADP für aus der Praxis steht. Er will die Geräte bauen, die der Markt wirklich möchte. Als Aufsteller erlebt er schließlich täglich vor Ort, was sich die Kunden wünschen. Nach 4 Jahren vieler technischer Rückschläge und enormer Investitionen ist man soweit. Denn am 9. Dezember 1976 kommt die erlösende Nachricht. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt erteilt die Zulassung für das erste Gauselmann-Gerät. Den Merkur B, der 1977 auf den Markt kommt. Übrigens, dass das erste Spielgerät ausgerechnet den Namen Merkur erhält, verdankt es der Tatsache, dass 1976 ein Merkurjahr ist. Auf diese Idee kommt der Künstler Werner Ganteföhr. Er entwirft auch gleich das passende Emblem. Die freundlich lachende Merkursonne, die bis heute als eines der bekanntesten Spiel- und Glückssymbole gilt und mit der bis heute sämtliche Produkte der Unternehmensgruppe gekennzeichnet sind. Der Merkur B wird aus dem Stand ein Riesenerfolg. Der Spielautomat erzielt 50-100% höhere Umsätze als die Geräte der etablierten Konkurrenz. Warum? Nun, das liegt vor allem an der Einführung der 100er Sonderspielserie. Das heißt, dass man ab dem ersten Spiel 100 Sonderspiele gewinnen kann. Zum damaligen Zeitpunkt ist das innerhalb der Branche eine revolutionäre Neuerung. Und in den darauffolgenden Jahren folgen weitere Innovationen wie das Geldspielgerät Merkur Disk. Ein Gerät, bei dem sich erstmals keine Walzen mehr drehen, sondern Scheiben. Es ist bis heute das meistverkaufte Geldspielgerät Deutschlands mit über 40.000 verkauften Einheiten in nur 2 Jahren. Dank dieser Erfolge übernimmt die Gausemann-Gruppe 1985 mit über 50% Marktanteil offiziell die Marktführerschaft als Hersteller von Geldspielautomaten in Deutschland. Doch im Hauptsitz, im nordrhein-westfälischen Espelkamp, will man mehr. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man 1986 auch ins Ausland expandiert. Zunächst eröffnet man eine Spielothek in Amsterdam, in den darauffolgenden Jahren sollten nahezu alle weiteren europäischen Länder folgen. Heute ist man mit seinen Automaten in über 40 Ländern weltweit zu finden. Und mehr noch, die Gausemann-Gruppe besitzt einige Jahre später mit ihrer Marke Atronic als einziges europäisches Unternehmen eine Herstellerlizenz für den US-Bundesstaat Nevada, also für Las Vegas. In diesem Konstrukt erwirtschaftet die Gruppe 1986 650 Millionen D-Mark Umsatz und beschäftigt um die 3250 Mitarbeiter. Mit dem Start des neuen Jahrtausends fokussiert man sich bei der Gausemann-Gruppe auf eine Diversifikation des Geschäftsmodells. So erkennt man früh, dass man sich mit der zunehmenden Digitalisierung des Alltags breiter aufstellen muss, um auch in Zukunft bestehen zu können. Und um eben dies zu garantieren, sind es vor allem Übernahmen, die neue Geschäftsfelder erschließen. So steigt man 2005 im Bereich Sportwetten ein, indem man den österreichischen Wettanbieter Cashpoint übernimmt. 3 Jahre später übernimmt man mit Addict Gaming einen Spezialisten für Online-Spiele-Plattformen. Ergänzt wird diese Transaktion mit dem Zukauf von Blueprint Gaming, einem britischen Multiplattform-Entwickler für digitale Spiele. An zweiteren übernimmt man zunächst 50%, bevor man sich 2012 die restlichen Anteile sichert. Und mehr noch, 2012 stemmt man auch den Erwerb der britischen Spielstättenkette Precipi. Es ist mit 100 Millionen Euro der bislang größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte. Neben 1500 Beschäftigten werden 170 Spielstätten sowie einige Bingo-Clubs übernommen. Zu diesem Zeitpunkt, also 2012, erwirtschaftet das Unternehmen bereits 1,7 Milliarden Euro Umsatz und davon stammen 40% aus dem Ausland. Großbritannien ist dabei nach Deutschland der zweitwichtigste Markt. In den Jahren darauf folgen dann weitere Übernahmen und strategische Schritte. Darunter unter anderem die Genehmigung für den Betrieb von 4 Spielbanken auf den Kreuzfahrtschiffen der Reederei TUI Cruises ab 2016. Und auch wenn ich nicht alle Ausgründungen, Beteiligungen oder Übernahmen nenne, einen Schmankerl habe ich euch noch mitgebracht. Und zwar die DGGS, die Deutsche Gesellschaft für Glücksspiel MbH. Diese wird 2020 gegründet und ist heute zu gleichen Anteilen in den Händen der Gausemann bzw. Merkur-Gruppe und der Novomatic AG. Die Novomatic AG ist ebenfalls ein großer Anbieter von Spielautomaten, Stichwort Novoline. Aber zurück zur DGGS. Ein Blick auf die Website hat mir zunächst beinahe den Eindruck vermittelt, dass ich hier auf einer Seite der Bundesregierung unterwegs bin. Klares weißes Design, eine kleine Deutschlandflagge in der oberen linken Ecke und außer der Bereiche Aktuelles, Presse und Online-Glücksspielatlas findet man wenig. Doch nach ein wenig Scrollen stößt man auf folgenden Abschnitt, den ich wortwörtlich zitieren möchte. Seriöses Online-Glücksspiel für ganz Deutschland gewährleisten wir mit unseren Premium-Marken jackpotpiraten.de und bingbong.de. Beide Plattformen sprechen ganz unterschiedliche Gruppen von Spielern an. jackpotpiraten.de richtet sich vor allem an Piraten ab einem Alter von 26 Jahren und ging am 13. Juni 2022 online. 2 Tage später folgte bingbong.de mit einer hippen Ausdrucksweise, die vor allem jüngere Glücksspielfreunde ab 18 Jahren begeistert. Der Wechsel zwischen beiden Marken kann von Spielern jederzeit beliebig eingeläutet werden. So, und nun möchte ich noch einmal an euch als Hörer appellieren, euch die Website anzuschauen, die ich euch verlinkt habe. Das wirkt dermaßen seriös, dass ich auf den ersten Blick wirklich den Eindruck hatte, dass hier eine Behörde dahinter steht. Letztlich ist es aber nur die Muttergesellschaft zweier Online-Casinos. Und für mich ist vor allem der Name Jackpot-Piraten ein Begriff. Um Himmels Willen nicht, weil ich Spieler bin, sondern weil ich jedes Jahr zur Weihnachtszeit die Dart-WM auf Sport 1 verfolge. Dort läuft mir dann zwischen den Sätzen immer die Werbung über das Piratengold bei Jackpot-Piraten über den Weg. Und damit lange Rede kurzer Sinn, hinter diesem Online-Casino steckt niemand Geringeres als die Gausemann bzw. Merkur-Gruppe. zumindest zu 50%. Nun aber genug zu den Ausflügen nach links und rechts. Wo steht die Gruppe heute? Nun, aus der einstigen Gauselmann-Gruppe ist zum 1. Januar 2024 offiziell die Merkur Group geworden. Und um dieses Lebenswerk vor einer Zerschlagung nach seinem Ableben zu schützen, hat Paul Gauselmann bereits im Jahr 2016 eine fundamentale Entscheidung getroffen. Er hat die gesamten Unternehmensanteile der Familie auf die Gauselmann-Familienstiftung übertragen. Sie wacht seitdem als Alleingesellschafterin über die strategische Ausrichtung des Konzerns. Der entscheidende Vorteil dieser Struktur liegt in ihrer Unvergänglichkeit. Eine Stiftung hat keine Eigentümer und kann im klassischen Sinne nicht vererbt werden. Dadurch wird effektiv verhindert, dass das Unternehmen bei einem Generationswechsel durch Erbstreitigkeiten, eine Zerstückelung des Betriebs oder durch den erzwungenen Verkauf von Anteilen zur Begleichung der Erbschaftssteuer gefährdet wird. Das Lebenswerk bleibt so als Einheit gesichert und kann unabhängig von familiären Veränderungen stabil fortgeführt werden. Und möglicherweise spart man sich auch ein wenig die Erbschaftssteuer. Und wenn wir uns die Kennzahlen von diesem Konstrukt anschauen, dann arbeitet man sehr erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2024 sprechen wir von einem Umsatz von 2,77 Milliarden Euro. Dafür arbeiten weltweit etwa 14.500 Menschen unter dem Dach der Merkursonne. Und mehr als die Hälfte dieses Umsatzes erwirtschaftet Merkur mittlerweile im Ausland. Ein Geheimnis des Erfolges ist dabei die vertikale Integration. Merkur kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette des Glücksspiels. Auf der einen Seite steht das B2B-Segment, also Business-to-Business, denn man forscht, entwickelt und produziert die Automaten im heimischen Werk in Lübbecke. 12 weltweite Game-Design-Studios schreiben dafür ununterbrochen neue Software. Auf der anderen Seite steht das B2C-Segment, also das direkte Endkundengeschäft. Dazu gehören rund 300 moderne Spielstätten in Deutschland und über 450 im europäischen Ausland, der Betrieb von mittlerweile 25 staatlichen Spielbanken in Deutschland, das europäische Sportwettengeschäft mit Marken wie Merkurbets und natürlich den Online-Plattformen wie Jackpot-Piraten. Und der Clou? Wenn eine Spielhalle einen Geldwechsel oder Kassenautomaten braucht, liefert Merkur den einfach über die konzerneigenen Spezialisten mit. Ein perfekter Kreislauf, bei dem an jedem einzelnen Handgriff kräftig verdient wird. Und mehr noch, man muss sich hier stets vor Augen halten, dass wir hier über Einnahmen aus Glücksspiel sprechen. Hier wird oft, wenn nicht immer, mit der Hoffnung von Menschen Geld verdient. Menschen, die nicht selten spielsüchtig sind und alles in ihrem Leben verlieren. Das Thema ist hochkontrovers. Merkur selbst schreibt auf der eigenen Website, dass das Thema Prävention ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. Und ich bin mir sicher, und das meine ich ernst, dass man hier tatkräftig als deutsches Unternehmen unterstützt und den gesetzlichen Bestimmungen nachkommt. Letztlich muss man aber auch festhalten, dass es sich hier, Prävention hin oder her, weiterhin um Glücksspiel handelt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich werde hier an dieser Stelle keine weitere Einordnung vornehmen. Mir ist und war es aber noch einmal wichtig, das zum Ende der Folge zu sagen. Was bleibt also hängen, wenn wir auf die fast 70-jährige Konzerngeschichte von Merkur blicken? Auf der einen Seite ist es die absolut faszinierende Lebensleistung eines Mannes, der in den Trümmern der Nachkriegszeit mit nichts anfing und durch technischen Erfindergeist, Sparsamkeit und Willensstärke ein globales Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern geschaffen hat, das Milliardenumsätze erwirtschaftet und mit fast 60% Eigenkapitalquote sehr gesund dasteht. Auf der anderen Seite steht die unaufhörliche moralische Gratwanderung einer Industrie, die von den Verlusten ihrer Kunden lebt. Damit steht die Merkur Group heute an einer entscheidenden Weggabelung. In Zukunft muss man mehr und mehr beweisen, dass man den Sprung in die globale, digitale Zukunft schafft und ob es gelingt, das Image der freundlich lachenden Sonne als Symbol für sauberes, verantwortungsvolles Entertainment in einer kritischen Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Und damit endet Folge 80 von Unternehmen dieser Welt. Merkur Group, die aus 17 Musikboxen ein globales Glücksspielimperium wurde. So, zum Abschluss der Folge möchte ich noch eine Kleinigkeit erwähnen. Und zwar habt ihr mit Sicherheit bemerkt, dass in letzter Zeit relativ wenig Folgen rausgekommen sind. Und das liegt einmal daran, dass ich bei meiner Arbeit bei S&P Global recht ausgelastet bin. Dann kommt noch mein Part-Time-MBA dazu, also mein berufsbegleitendes Studium. Ich habe eben diesen Podcast hier und ich habe ein Startup gegründet, und zwar Soundcookie. Jetzt die Frage, was ist Soundcookie? Nun, Soundcookies, das sind kleine physische Holztaler mit einem eingebauten NFC-Chip. Ihr könnt also euer Handy dran halten, der Soundcookie wird erkannt und dann könnt ihr eine Sprachnachricht aufnehmen. Das geht so einfach wie bei WhatsApp, nur dass ihr keine eigene App benötigt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wofür ist das gut? Nun, wir wollen mit Soundcookie Stimmen ein Zuhause geben. Das heißt, wir schaffen mit Soundcookie quasi ein Polaroid nur eben für Stimmen und gesprochene Momente. Sei es, wenn ihr eine Rede auf einer Hochzeit einfangen wollt, Geburtstagsgrüße an eure Eltern schicken möchtet oder wenn ihr in eurem Fotoalbum nicht nur Bilder, sondern auch Geschichten erzählen möchtet. Und selbstverständlich kann man einen Soundcookie auch auf eine Postkarte kleben, wenn die Urlaubsgrüße mal ein wenig länger ausfallen sollen. Die Website von meinem Startup, da findet ihr auch nochmal alle Informationen, findet ihr in den Shownotes verlinkt, schaut gerne mal rein und damit alles Gute und bis zum nächsten Mal.